Ihr Lieben, was macht dich glücklich? Ihr könnt ja mal gern in euch gehen und mal überlegen, was würdest du jetzt darauf antworten? Was macht dich glücklich? Gutes Essen, schöner Urlaub, nette Kollegen oder Feierabend, wenn die Kollegen doch nicht so nett sind. Eine spurende Familie. Ich habe, wie man das heutzutage macht, mal das Internet befragt, was sind so die Schlüssel, um glücklich zu sein. Und da hat es mir sechs Sachen erstmal rausgetan, die so ein bisschen überschreiben und die mehrere Bereiche abdecken. Einmal Gesundheit und Wohlbefinden. Ein gesunder Körper, ein gesunder Geist, die Grundlage für Zufriedenheit, sich ein Stück um seine Gesundheit zu kümmern, ob das durch Sport, durch Ernährung, durch ausreichend Schlaf ist oder was auch immer. Wenn das passt, oder wenn das einigermaßen gut abgedeckt wird, dann ist man tendenziell glücklicher, sagt man. Soziale Beziehungen, wenn man in guten, Beziehungen unterwegs ist, wo man merkt, hey, hier sind Menschen, mit denen verbringe ich gern Zeit. Das ist nicht nur oberflächlich, sondern hier kann ich Leben teilen. Das trägt mich auch in schweren Zeiten. Gemeinsame Erlebnisse, die man sammelt. Gespräche oder gegenseitige Unterstützung, wo man merkt, hey, ich bin nicht alleine. Sinnvolle Tätigkeiten, da ist die Frage nach dem Sinn enthalten, ne? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Das kann sich in Arbeit, das kann sich in Hobbys ausüben, die einem Freude bereiten, die einem sinnvoll erscheinen und die einem dazu helfen, dass man sich irgendwie nicht nutzlos fühlt. Dann gibt es noch diesen Schlüssel, wo man sagt, es braucht aber bei aller Betriebsamkeit, die wir in unserer Gesellschaft haben, Momente der Ruhe und der Entspannung, so Auszeiten, wo ich ganz bewusst Kraft schöpfen kann. Das muss nicht nur der Urlaub sein, das muss nicht nur die Weltreise sein oder andere Sachen, wo ich Erlebnisse sammle. Das kann genauso ein Moment sein, wo ich mich mit einem Buch hinsetze, ein entspannendes Bad nehme, eine lange Wanderung mache oder einfach auch einen Moment der Stille habe, wo ich vielleicht mal aus dem Fenster gucke und dort eine Minute lang einfach nur aus dem Fenster starre und dort in dem Moment mal nichts ist. Habt ihr mitgezählt? Wir sind bei vier. Es fehlen noch zwei. Zwei. Lernen und entdecken, sich immer wieder neuen Dingen widmen können, eine Möglichkeit zu haben, neue Sachen auszuprobieren, zu lernen und damit auch zu gucken, hey, was gibt es da vielleicht noch, was es zu entdecken gibt für mich, was vielleicht bis dato unentdeckt war. Das sorgt dafür, dass der Geist aktiv bleibt und man sorgt für Abwechslung im Leben. Und der letzte Punkt, Achtsamkeit. Durchs Leben gehen und die Fähigkeit, im Moment zu sein. Bewusst Dinge wahrzunehmen, bewusst in den Momenten einzelne Dinge zu genießen. Und das ist ein wichtiger Aspekt des Glücks, so sagt das Internet. Vielleicht passt das in das, was ihr euch vor uns bei dieser Frage, was macht dich glücklich, so ein bisschen als Antwort für euch gefunden habt. Und jetzt habe ich uns einen Bibeltext mitgebracht, den ich uns gern vorlesen möchte, aus dem Johannesevangelium. Wer mag, kann gern mitlesen. Und dort ist es das Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Ich lese nach Schlachterübersetzung. Danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Was willst du oder willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. So viel zu dem Wort, was uns für diesen Sonntag heute ein Stück beschäftigen soll, wo wir drüber nachdenken möchten. Wir haben gerade die Frage gestellt: Was macht dich glücklich? Wir haben 6 Antworten aus dem Internet gehört, die heutzutage bewusst und bekannt sind, die nötig sind, damit ein Mensch glücklich sein kann. Und jetzt haben wir eine Geschichte gehört. Lass uns nochmal rekapitulieren. Da ist ein Ort in Jerusalem. Auf der einen Seite ist dort Fest. Dort wird gefeiert, dort wird Party gemacht, dort wird gejubelt und dort wird irgendein Fest gefeiert, was wahrscheinlich im jüdischen Kalender ganz normal begangen wird. So wie bei uns Ostern, Weihnachten, Pfingsten oder andere Feierlichkeiten und Feiertage. Und gleichzeitig gibt es in Jerusalem einen Ort, da ist ein Ort, wo Kranke über Kranken liegen. Alle mit so einem Restfünkchen Hoffnung auf ein Wunder. Und gleichzeitig aber mit dem Erleben, dass nichts passiert. Dass man enttäuscht wird. Dass man frustriert zurückbleibt. Ganz speziell wird uns hier von einem Mann berichtet. 38 Jahre liegt er an diesem Ort. 38 Jahre. Das ist länger, als ich hier auf dieser Welt bin. Und er liegt nur an diesem einen Ort. Das ist ein Zeitraum, den ich mir ganz schwer vorstellen kann. Wenn ihr vielleicht mal 38 Jahre zurückdenkt und mal überlegt, wie alt wart ihr da, was habt ihr da gemacht, was ist in der Zwischenzeit passiert in eurem Leben, was vielleicht auch nicht, und dann vergleicht das mal bitte mit diesem Mann. Und das ist ein Zeitraum, der ist für uns kaum greifbar. Da, wo uns schon ein Tag, um auf ein Amazon-Päckchen zu warten, zu lang ist. Und jetzt stellt euch mal den Ort vor. Wie wird es dort gerochen haben? Wie wird das allgemeine Bild gewesen sein, wenn man dort mal als Unbeteiligter hingekommen ist und hat sich das mal angeschaut? Wie werden die Menschen dort miteinander umgegangen sein? Wie wird die Atmosphäre an diesem Ort Bethesda gewesen sein? So viele Kranke, ausgezehrte, abgemagerte, abgemergelte Menschen, die gebrochen sind, die verkrüppelt sind. Ich stelle mir vor, dort hat es nicht unbedingt gut gerochen. Ich weiß nicht, wie viele dort vielleicht in ihren eigenen Fäkalien gelegen haben, in ihrem Erbrochenen. Und die einzige Hoffnung, dort bewegt sich Wasser und wer zuerst drin ist, hat gewonnen. So ein bisschen ein Sechser im Lotto. Keiner weiß, wann sich das Wasser bewegt. Keiner weiß, wie lang die Abstände zwischen diesen Dingen ist. Immer diese letzten Strohhalme vielleicht noch gerade zu ergreifen. Und gleichzeitig ein Mann, der dort 38 Jahre vergebens liegt. Das Wasser bewegt sich und er muss wieder feststellen, da ist jemand, der schneller ist. Wie ernüchternd, wie frustrierend. Und ich stelle mir vor, dass wenn sich das Wasser dort bewegt hat, dass dort niemand den anderen genommen hat und hat ihm geholfen. Stattdessen hat man sich versucht, an dem anderen näher ranzuziehen, in der Hoffnung, dass man dann doch zuerst ist. Ein Ort, wo Egozentrik herrscht, wo es nur um mein Ich geht, ich muss der Erste sein. Ich muss der Schnellste sein. Ich muss zuerst in diesem Wasser sein. Ein Ort, der für mich eine Form von Grauen beinhaltet. Wenn ich so drüber nachdenke. Ein Ort des Schreckens. Und dann heißt dieser Ort Bethesda. Übersetzt Haus der Gnade. Haus der Barmherzigkeit vielleicht auch noch. Ist das nicht irre? Ein Ort, wo es keine Gnade scheinbar gibt, wo keine Barmherzigkeit mit dem anderen vorherrscht. Ein Ort, der nicht hält, was er verspricht. Das erinnert mich an vielleicht manche Orte, die wir in unserer Welt haben. Das Freudenhaus. Vom Namen her verspricht es Freude. Wenn man genauer hinschaut, zerstört es sukzessive Leben. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist weit weg, geht uns ja nicht an. Habe ich noch nie von innen gesehen, so ein Ding? Bin ich fein raus. Aber ich glaube, unsere Welt funktioniert genau so. Uns wird den ganzen Tag vorgegaukelt, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Hast du das, bist du glücklich. Hast du jenes, bist du glücklich. So funktioniert Werbung. Das Schöne ist, dass Werbung auch noch für die einzelnen Typen von Menschen abgestimmt ist. Und wir kriegen unterschwellig immer wieder eingeredet, nur wenn du das hast oder jenes hast, dann bist du up to date, dann bist du glücklich, dann bist du in dem Moment derjenige, der vorne dran ist. Dann gehörst du zu denjenigen, die sagen können, hey, ich hab's geschafft. Und was es ist, ist im Endeffekt ein Hamsterrad. Sobald es was Neues gibt, muss ich das haben. Am ehesten ist das bei uns sowas, was Richtung Handy geht. Vielleicht jetzt für euch nicht der erste Begehrensmoment, aber für viele, die stellen sich, sobald das neue Handy da ist, an die Straße und warten und machen dort eine Schlange auf. Für andere ist es das Auto. Dinge, die uns glücklich machen sollen. Dinge, die uns versuchen einzureden, hey, wenn du das hast, bist du glücklich. Und wo wir zur Not auch mal den Ellbogen auspacken, wenn uns dort jemand im Weg ist. Wenn uns jemand im Weg ist, dass wir zu dem Punkt kommen. Es kann auf Arbeit sein, wenn ich meine Karriere vorantreiben will und ein Weg der Glücklichkeit bedeutet, ich muss als nächstes befördert werden. Die nächste Gehaltserhöhung muss meine sein. Oder ein Punkt, der in unserem Land leider immer mehr, oder immer mehr weiß ich nicht, aber der auf jeden Fall ein Aspekt ist, dass Kinder nicht das Licht der Welt erblicken dürfen, weil sie meiner Selbstverwirklichung im Weg stehen. Weil sie meinem Lebensstandard beeinträchtigen könnten. Weil sie dazu führen könnten, dass mein Leben vielleicht nicht in den Höhen weitergeht, wie es gedacht ist. Und ich Einschränkungen machen müsste. Oder noch ein schmerzhafter Punkt, wie viele Ältere werden einfach nur aus Bequemlichkeit ins Pflegeheim abgegeben. Ich sage nicht, dass die Pflegeheime schlechte Orte sind. Ganz und gar nicht. Ich glaube, die tun den wertvollen Dienst. Aber wie viele schaffen ihre Eltern einfach nur ins Pflegeheim, um sie abzuschieben? Weil sie ein Stück ihr Leben umstellen müssten und es zu müßig ist. Und ja, es gibt einen Moment, da ist es ratsam und da ist es auch weiser, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Aber in einer Gesellschaft, die nur danach fragt, was dient mir, was macht mich glücklich, ist jede Belastung etwas, was uns zu viel ist und was meinem Glück im Weg steht. Und ich finde, wir haben vielleicht in der Dichte, wie es dort in Jerusalem war, vielleicht die Orte nicht ganz so. Vielleicht gibt es die, jetzt will ich nicht ausreden, aber wenn ich so ein bisschen versuche zu übertragen, was sind so die Tragödien in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserem Denken und Verhalten, dann merken wir, dass der Text, dass das, was hier die Bibel uns mitgibt als Beispiel, dass das vielleicht gar nicht so weit weg ist. Und wenn wir fragen, was treibt dich an und was macht dich glücklich, wo glaubst du, das brauchst du, um glücklich zu sein, dann ist der Text da relativ nah bei uns. Und dann ist es ja hier das Spannende, wenn wir hier reingucken, dass ein was zunächst erstmal ganz deutlich wird, zumindest für diesen Mann, der 38 Jahre lang dort liegt. Er kriegt es nicht alleine hin. Der braucht Hilfe. Und das ist an so einem Ort schon erstmal ziemlich schwierig, weil dort jeder nur an sich denkt. Wer ist da, der mir helfen könnte? Wer ist da, der mir mal eine Hand reicht? Wer ist da, der mich in dieses Wasser befördert, so das Denken dieses Mannes? Und für den Mann war klar, alles, egal was, aber ich muss in dieses Wasser. Wie, egal. Hauptsache, sobald sich's bewegt, bin ich dort drin. Das ist ein ganz einfacher Pragmatismus. Ganz einfacher Glaube. Und ich glaube, wir ticken teilweise auch so. Sobald's mir hilft, ist es richtig. Sobald's das macht, was ich mir wünsche, ist es in Ordnung. Wir würden das heute sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn wir dann gucken, was sind die Dinge, die uns glücklich machen, Gesundheit und Wohlbefinden, wir fragen nicht danach, wo kommt vielleicht manches Medizinische her, sondern solange es hilft, ist es richtig. Dass es geistig unsaubere Sachen gibt, wo wir uns unter ein Joch bringen, was durchaus mehr zur Belastung wird, auf lange Strecke, als wirklich zur Hilfe. Das interessiert uns im ersten Moment nicht, weil es hat ja geholfen. Und es ist spannend bei Menschen, die das erfahren haben, die sich auf solche Dinge eingelassen haben, ob das Homöopathie ist, ob das alles, was aus dem fernöstlichen Spaß kommt, die haben festgestellt, ja, in dem Moment hat es geholfen und im Nachgang sind 5 andere Baustellen aufgetreten. Und vielleicht hat es einen Zusammenhang. Wenn man den Menschen nachgeht und wenn man die mal anhört, dann merken die, dass die, die da tief drin waren, gemerkt haben, hey, das ist was, das passt zusammen. Vieles aus dem Fernöstlichen, Akupunktur, irgendwelche solche Dinge, haben genau diese geistlich unsauberen Wurzeln. Aber solange es uns im Hier und Jetzt dient, ist es doch in Ordnung. So denken wir. Solange es uns glücklich macht, solange es uns hilft, ist es in Ordnung. Soziale Beziehungen, solange derjenige tut, was ich will, bin ich gern mit dem zusammen. Wenn der mir aber mal entgegentritt und vielleicht sagt, ey, das ist ein bisschen viel, ne? Ruhig, dann ist er blöd. Dann müssen wir nur schnell loswerden. Solange es mir in dem Moment hilft, ist es in Ordnung. Wie viele Tätigkeiten, die wir tun, die eigentlich einen Sinngehalt in sich tragen, werden zu einem Gefängnis, weil ich da drin mein Glück suche und ich mich plötzlich unter diese Geißel gebe und ich plötzlich den Sachen hinterherrenne und mir dadurch versuche, einen Wert zu geben. Wir drehen da was. Gott gibt uns Arbeit, Gott gibt uns Hobbys, Gott gibt uns sinnvolle Tätigkeiten. Und wie schnell sind wir dabei, die zu verkehren und uns als Sklave dessen zu machen, weil wir sonst der Meinung sind, wir sind nichts wert. Sonst können wir unmöglich glücklich sein. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden, oder? Und ich glaube, ihr merkt, dass das nicht etwas ist, was da draußen ist und was uns hier nichts angeht. Sondern dass wir dort ein Thema haben. Dass wir merken, hey, wir sind auf einer Suche nach Glück und wir müssen gucken, bei allem, wo wir auf einer Suche nach Glück sind, dass wir an die richtigen Stellen gehen. Erstmal was Schönes. Gott hat uns einen ganz grundsätzlichen Zuspruch in seinem Wort gegeben. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. In anderen Übersetzungen wird dieses Gedanken des Friedens mit Gedanken des Glücks übersetzt. Gott hat Gedanken des Glücks über dir. Er hat Gedanken, die dir eine Zukunft geben, eine Zukunft weisen und Hoffnung beinhalten. So denkt Gott und so schaut Gott auf dich. Wenn Gott dich anguckt, dann guckt er, was er in dir und mit dir für Gedanken des Friedens, des Glücks, der Zukunft und der Hoffnung hat. Um dir das zu geben, um dir das zu offenbaren, um dich dort hineinzuleiten, hineinzuweisen. Und da vielleicht die Frage, erlebst du das bei dir in deinem Leben? Sind diese Merkmale der Gedanken Gottes in deinem Leben vorhanden? Wenn nicht, dann ist es, glaube ich, gut, dort nochmal hinzuschauen, warum nicht. Ich glaube, das kann Gründe haben oder es hat Gründe. Wenn Gott diese Gedanken über dir hat und wenn Gott das in deinem Leben offenbaren will, dann ist es etwas, wo uns Dinge, die dort nicht dazu passen, uns auf eine Spur und auf eine Fährte bringen können, wo Sachen Korrektur brauchen in unserem Leben, wo Sachen Veränderung nötig haben. Und dann sind wir wieder bei diesem Mann. 38 Jahre liegt er dort. 38 Jahre an einem und demselben Ort. Und voll und ganz gebunden in diesem Gedanken, ich muss in die Suppe dort rein. Sobald sich das bewegt, muss ich dort rein. Sobald das Handy raus ist, muss ich es haben. Sobald der nächste höhere Job fertig wird, muss ich den haben. Wir können dieses ganze Leben so verbringen. Wie viele von uns rennen von dem Ort, wo sie gerade sind, weg und sehnen sich zu etwas, was später vielleicht mal kommt. So dieses typische Lebenskonzept von, wenn ich erst aus der Schule raus bin, wenn ich erst meine Ausbildung fertig habe und frisch Geld verdiene, oder wenn ich das Studium fertig habe und dann Geld verdiene, wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich erst Kinder habe, wenn die Kinder erst raus sind, wenn ich erst Großeltern wäre. Und wenn dann erstmal die Enkel, vielleicht mal von den Eltern wieder abgeholt werden. Dann bin ich glücklich. Und wir sitzen auf dem Pferd und wir rennen hinter irgendwas her, anstatt im Hier und Jetzt zu leben. Wir stecken alle im selben Boot, ihr Lieben. Und die Frage ist, wie werden wir glücklich? Wie kommen wir in ein Leben hinein, was erfüllt ist? Und hier ist es was, was mich unglaublich tröstet. Wir alle befinden uns an irgendwelchen solchen Orten. Manchmal mehr, manchmal weniger. Vielleicht bist du gerade in dem Punkt, wo du sagst, bei mir ist das schick, ist in Ordnung, läuft. Herrlich. Vielleicht bist du aber und merkst, hier gibt es so Punkte, die nörgeln mich und die drängen mich und die versuchen mich irgendwie immer wieder in dieses Hamsterrad hinein zu manövrieren. Dann ist es das Schöne, dass Jesus hier kommt und er sucht diesen Ort auf. Er geht an den Ort, wo der Kranke ist. Er geht an diesen Ort des Elends. Er geht an diesen Ort der Gebundenheit. An diesen Ort des Gestanks. An diesen Ort, wo wir eher sagen würden, dort ist Schatten, dort ist Finsternis und nicht Licht. Und das hat Jesus gemacht. In seiner Rolle, in seinem Menschsein. Nicht nur in dieser Situation, sondern indem er den Himmel verlassen hat. Dem Ort des Heils, dem Ort der vollkommenen Gnade, der vollkommenen Barmherzigkeit, der Herrlichkeit, der Schönheit, des Friedens. Und er wird Mensch. Wird geboren in diese Menschheit hinein, die so verdorben ist. Die alles Mögliche sucht, aber nicht nach Gott fragt. Und er erniedrigt sich. Er beugt sich tief in die Gebrochenheit der Menschheit hinein. Und er sucht die Menschen dort auf, in ihrem Elend. In ihrer Gebrochenheit, in ihrer Niedrigkeit, in ihrer Suche nach Glück und ihren Irrwegen des Glücks. Dort, an den Orten, wo wir uns verrannt haben, an den Orten, wo wir der Meinung waren, hier bekommen wir alles, was wir suchen. Dort ist Gott plötzlich da und er begegnet uns und er fragt, willst du gesund werden? Willst du heil werden? Hier geht es nicht nur um eine körperliche Heilung. Das Wort, was da im Griechischen verwendet wird, das bedeutet eine Heilung an Geist, an Seele und an Leib. Also eine vollkommene Heilung. Eine vollkommene Versöhnung, eine Wiederherstellung von dem, was Gott in deinem Leben eigentlich vorhat. Und was er sich gedacht hat. Und bei diesem Mann ist es dann dieses Wort, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Jesus packt den nicht an und wirft ihn beim nächsten Gelegenheit ins Wasser. Jesus sperrt auch nicht das Ding ab, damit alle anderen nicht nankommen und lässt nur den einen Zugang auf, wo der dann reinkriechen kann. Und hält alle mit seinen Jüngern noch zurück. Jesus selber ist da und er begegnet diesem Mann direkt, persönlich. Und er stellt ihm eine ganz, eigentlich für uns bescheuerte Frage. Willst du gesund werden? Und der Mann antwortet, und das ist, finde ich, so irgendwie so nah an uns dran. Aber Herr, ich habe doch niemanden, der. Ich habe doch keine Kinder. Ich habe doch keine Enkel. Ich habe doch keine Frau oder keinen Mann. Und Gott steht da, und ich weiß nicht, was Jesus in dem Moment gedacht hat. Hallo, ich bin da. Wir sind doch manchmal genau so, oder? Gott steht da und sagt, hey, ich bin alles und ich will alles in allem sein in dir. Und wir sagen, aber hier, ich habe das doch nicht. Da ist es mir doch unmöglich, zufrieden und glücklich zu sein. Und Jesus begegnet persönlich. Und dann spricht er dieses autoritative Wort, steh auf, raus aus diesem Ding, raus aus dieser Gebundenheit, raus aus dieser Krankheit, raus aus diesem Ding, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Jeder, der die Geschichte weiß, wie sie weitergeht, weiß, dass damit die Probleme nicht alle gelöst waren. Danach kamen die Pharisäer, die gesagt haben, so geht's nicht, glücklich zu werden. Am Sabbat ist das verboten. Wie viele Menschen gibt es, wenn du einen Weg gehst, den Jesus dir weist? Du gehst Jesus hinterher. Wie viele Menschen gibt es, die dir sagen, so geht's auf gar keinen Fall, das kann nicht sein, dass Gott dich dadurch, also dass du dadurch Gott begegnest und dass der Gott durch dich wirkt und dass du glücklich wirst? Es gibt immer Klugscheißer. Es gibt immer welche, die irgendeinen Krümel zu kacken haben und der Meinung sind, so geht's auf gar keinen Fall. Gab's damals, gibt's heute. Aber Jesus ist da und Jesus begegnet. Und dort verändert sich alles. Hin zu Jesus, sich von ihm finden lassen und von ihm zu hören, in der Situation, in der du steckst, in dem Schmerz, den du gerade erleidest. Wir leben in einer Welt voller Schmerzen. Wir leben in einer Welt voller Gebrochenheit. Das ist da, ihr Lieben. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Das wisst ihr. Das erlebt ihr jeden Tag. Da gibt es Dinge, die uns wehtun. Aber wir dürfen dieser Täuschung nicht auffliegen, dass wir jemand anderen als Mensch brauchen, der uns das gibt, was uns fehlt. Damit missbrauchen wir Menschen. Unser Weg muss zu Gott sein. Zu dem Lebendigen, nicht zu dem toten Gott. Nicht zu dem Gott, den uns alle anderen Religionen anbieten, der aber stumm, tot und taub ist. Sondern zu dem Gott, der ans Kreuz gegangen ist, der die tiefsten Schmerzen dieser Welt getragen hat, der die Gottesferne durchlebt hat, der das alles erlitten hat, um den Weg zu ebnen von Gott zu dir. Und der diesen Weg gegangen ist, weil er die Liebe Gottes für dich greif- und sichtbar machen wollte. Und der dort gestorben ist, der sich voll und ganz hingegeben hat. Und der nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist und der jetzt lebt. Mit diesem Gott haben wir es zu tun, ihr Lieben. Dieser Gott ist hier, jetzt, weil er es verheißen hat. Und dieser Gott steht jetzt vor dir und fragt dich, willst du gesund werden? Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das ist das, was Gott uns gibt. Willst du glücklich werden? Dann ist es etwas, wo wir uns Gott anbefehlen dürfen. Und wo es dann etwas ist, wo wir ihm folgen. Und manches braucht Zeit. Manches muss entworren werden. Manches muss erst noch gründlich enttäuscht werden. Weil wir getäuscht wurden. Und weil wir in dem Weg hinterhergegangen sind, der uns irgendwas verheißen wollte, was im Endeffekt nicht Glück bringt, Und da, wo wir Schmerz haben, da haben wir einen Gott vor uns stehen, der sagt, ich bin da. Vertrau dich mir an. Und dann ist es was, wo wir erleben, dass da, wo wir in diese Beziehung mit Gott eintreten, dort, wo wir Glauben halten und wo das etwas ist, was wir glaubensmäßig immer wieder durchbuchstabieren für unser Leben, dann merken wir, dass Gott Dinge an die Seite stellt. Dann gibt es da Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Da gibt uns Gott Freunde, mit denen wir beten können, mit denen wir ringen können, mit denen wir leiden, die mit uns leiden. Dort gibt uns Gott sinnvolle Tätigkeiten, wo es was ist, wo wir uns daran nicht kaputt machen. Und dass, wenn wir uns daran kaputt machen, wird uns Gott dankbarerweise und hoffentlich bei Zeiten zurückrufen und wird sagen, hey, du überspannst hier was. Du nimmst das, was ich dir eigentlich zur Freude gegeben habe, und machst dich selber zum Knecht dieser Tätigkeit. Gott gibt uns Momente der Ruhe und der Entspannung, und ich glaube, die sind heutzutage viel nötiger als noch vielleicht vor vielen, vielen Jahrzehnten. Weil wir in einer hektischen Zeit leben, in einer Zeit, wo es die ganze Zeit geht, 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 geht und wo wir die ganze Zeit bespielt werden. Mit Gott findest du immer Neues. Du lernst hinzu. Dort, wo du ihm folgst, wirst du immer wieder Dinge neu entdecken. Weil Gott in Gott ist der Überraschung. Und der liebt es, dich zu überraschen. Der liebt es, dich in neue Dinge hineinzuführen und dich zu lehren. Dafür hat er seinen Geist gegeben. Und wir dürfen mit dieser Erwartung kommen, Gott, was willst du mir lernen? Was willst du mir zeigen? Wo willst du mit mir einen Weg gehen und mich an diesem Weg auf die Hand nehmen und mir zeigen, was du denkst und was du fühlst? Und dann dürfen wir dieser Lüge absagen, dass wir bei allem dabei sein müssen. Sondern wir dürfen zu einem Leben kommen, das Grenzen hat. Ja, manchmal sind Grenzen schmerzhaft. Warum? Weil die mir sagen, ich kann nicht alles. Aber wir können doch alles. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Nee, wir schaffen eben nicht alles. Wir sind ergänzungsbedürftig. Das wusste Gott schon vor dem Sündenfall. Deswegen gibt es zwei Geschlechter. Dann sind wir in Momenten der Achtsamkeit, wo wir an Dingen stehen bleiben können und uns über diese Dinge freuen dürfen. Und wo wir nicht sagen müssen, oh, hier habe ich eine schöne Blume, vielleicht gibt es doch noch eine schönere. Wo wir wieder getrieben werden. Sondern wo wir in dem Moment wissen dürfen und sehen können, hey ja, das darf gerade schön sein. Das darf mich fesseln, das darf mich in dem Moment vielleicht auch mal für 5 Minuten wirklich komplett ausschießen. Weil ich weiß, auch wenn ich dann vielleicht in den 4,5 Minuten, wo ich da gerade nicht auf mein Handy gucken kann oder nicht gerade noch was anderes gucken kann, dass es etwas ist, wo Gott mich mit Schönheit beglückt, wo Gott mir Schönheit zeigt und schenkt. Und dann ist es auch was, wo Gott eine Achtsamkeit gibt, mit seinem Körper umzugehen. Und wo Gott will, dass wir in der Gesundheit unterwegs sind. Das heißt nicht, dass wir keine Zipperlein haben. Das heißt nicht, dass wir manchmal auch manch Mühsames tragen. Aber Gott gibt einen Weg. Und Gott weiß einen Weg. Und Gott zeigt uns, wie wir auch gut mit unserem Körper umgehen sollen und können. Wie wir in einem Leben auch körperlich leben können, was Wohlbefinden mit sich trägt. Was macht uns glücklich? Das ist eine Frage, die kann uns ein bisschen auf eine Spur führen. Das ist eine Frage, die uns dahin führen kann, uns ein Stück selber zu entlarven, wo wir der Meinung sind, das oder jenes, das brauche ich gerade. Und was uns zurückruft, zur Umkehr ruft, hin zu Jesus ruft, weil wir merken, wir gehen hier einer Täuschung hinterher. Und das ist da, wo wir aus diesem Karussell aussteigen. Ich glaube, dort merken wir, wo dann diese Gedanken Gottes auch Raum finden. Plötzlich uns zu erfüllen. Gedanken des Friedens. Gedanken des Glücks. Gedanken des Wohlbefindens. Der Freude Gottes über mir. Und Gedanken, die mich in eine Zukunft weisen, die vielleicht ganz anders aussieht als bei dem, der gerade neben dir sitzt. Und das ist in Ordnung, weil Gott geht mit dir einen Weg. Und Gott geht mit dem, der neben dir sitzt, einen Weg. Und es ist schön, wenn es dort Punkte gibt, die sich treffen. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es dort Punkte gibt, die woanders lang gehen. Und wo du einen eigenen Weg gehen musst mit Jesus. Wo du eigene Hindernisse hast zu überwinden. Und wo du eigene Schmerzpunkte hast, wo der andere dir vielleicht gar nicht helfen kann, weil er es nie erlebt hat und nie erfahren hat. Aber dann wisse, es gibt Jesus. Und dann wisse, Jesus ist da und er ist alles. Und mehr brauchen wir nicht. Und dann gibt es diese Momente, wo Gott spricht, steh auf. Oder seine Hand auf dich legt. Und du merkst, da löst sich innerlich was. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Es ist ein personeller Gott, ein persönlicher Gott, der uns nahe kommen will. Ich glaube, da ist es gut, wenn wir diese Schmerzpunkte merken und merken, wo wir uns verirren. Und dort aussteigen und Gott um Gnade bitten. Dort umkehren und uns neu mit ihm versöhnen lassen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass die Orte des Schreckens und des Grauens, des Leids, des Schmerzes und der Dunkelheit für dich keine Orte sind, die dich abstoßen, wo du als Mensch nicht zu finden warst. Sondern danke, dass du ein Gott der Barmherzigkeit bist. Ein Gott, der Gnade schenkt und ein Gott, der rettet aus dieser Finsternis, aus dieser Gebrochenheit, aus dem, was Sünde im Leben eines Menschen angestellt hat. Danke, Jesus, dass du einen Weg schenkst und einen Weg hast in die göttliche Fülle hinein und dass du selber dieser Weg bist. Und danke, dass du uns heute rufst und ich bete, dass wir das im Herzen merken, wo du uns rufst. Und dass wir Antwort geben. Dass wir uns dort finden lassen. Dass wir uns zu dir rufen lassen. Und dass wir nicht wegrennen und der Meinung sind, nee, brauchen wir nicht. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm du uns nahe und sprich du zu uns in deiner Kraft. Und zieh du uns in die Nähe des Vaters. Wir brauchen das. Amen.